Vielen Dank und guten Morgen. Hi. Ich weiß nicht, wie euer Wochenende war. Ich hoffe, ihr hattet ein schönes Wochenende. Meins war sehr besonders. Ich hatte mir nichts groß gedacht, kam nach Hause und dann sagte meine Frau, Nico, es geht gleich los. Und ich sagte, wohin geht's denn? Wir fliegen nach Berlin. Und ich dachte, oh wow, ja, da muss ich erstmal packen. Nein, es ist schon gepackt für dich. Das war mir nicht so ganz angenehm, weil da wird ja dann manchmal auch was eingepackt, wo man denkt, okay, das hatte ich schon lange aussortiert, das liegt halt nur noch im Schrank rum, ihr wisst, was ich meine. Aber egal, sie hatte gesagt, nee, es geht gleich los. Und dann dachte ich, okay, cool, so eine Zeit mit den Kindern in Berlin. Und dann sind wir aber bei meinen Eltern vorbeigefahren und die Kinder wurden dort abgeliefert. Und so war ich tatsächlich mit meiner Frau allein in Berlin am Wochenende und konnte es total genießen. Und hatte das Gefühl, was für eine Gnade, so eine Frau zu haben, die das alles organisiert und für einen packt. Und deswegen dachte ich, würde gerne damit einsteigen, zu fragen, wer von euch hat an diesem Wochenende noch was Schönes erlebt? Wenn ihr das einfach reinruft. Genau, was habt ihr erlebt? Was war schön an diesem Wochenende? Fahrradtour? Bundesgartenschau? Im Garten arbeiten, okay. Quality Time. Wer... Liverpool-Sieg, danke, ich habe gewartet. Ach, das Spiel war grausam, meine Herren. Oh, schrecklich, also es war wirklich so ziemlich das schlechteste Spiel, was ich von Liverpool je gesehen habe. Aber egal, am Ende Sieg. Wer hat noch was Schönes erlebt? Enkelkinder genossen. Ja, Elevation Worship. Strandkorb aufgebaut. Terrasse neu geplättet. Man merkt so, wir sind ein bisschen im schwäbischen Bereich. So dieses, ja. Neue Leitungen verlegt, Elektrokabel gekauft. Ja, genau. Nee, okay, aber ich wollte einfach nur so kurz klar machen, ich glaube, hier im Raum ist ganz viel Dankbarkeit und wir müssen uns nur bewusst machen, dass sie da ist. Und ich glaube auch, dass wir sehr viel Grund haben, dankbar zu sein. Und ich dachte, das ist eigentlich so die beste Stimmung, mit der man auch in einen Gottesdienst, in eine Predigt starten kann, mit Dankbarkeit, weil sie unser Herz aufmacht. Und deswegen dachte ich, lasst uns einfach noch mal kurz beten und Gott Danke sagen für das, was er uns schenkt. Einfach, dass wir hier sitzen können und zuhören dürfen und so viel Schönes erleben jeden Tag. Vater, ich danke dir jetzt für diese Zeit und ich danke dir, dass du unser Leben reich machst, Herr. Du machst es nicht nur so ein bisschen, dass wir über die Runden kommen, sondern du schenkst uns wirklich überschwänglich Schönes, Herr. Du schenkst uns Erlebnisse und Freunde. Du schenkst uns schönes Wetter und Gärten. Und ich danke dir, dass wir jetzt erwarten dürfen, dass du zu uns sprichst, Vater. Jesus, und ich weiß, dass du was vorbereitet hast für diesen Morgen. Und ich bitte dich, dass wir deine Stimme hören. Und du weißt, Heiliger Geist, wie jeder hier sitzt, was er mitbringt an Gedanken, an Fragen, vielleicht auch an Problemen aus der Woche. Und ich bitte dich, dass du es jetzt schaffst, so eine Schneise zu schlagen durch diese ganzen Umstände in unser Herz rein, dass wir dich hören und dass deine Liebe bei uns ankommt durch diesen Gottesdienst. Gießt du deine Hoffnung aus heute, deine Liebe. Amen. Amen. Das Thema der Predigt lautet: Ein Gott, bei dem das Ende nicht das Ende ist. Und wir befinden uns noch immer im Buch Jona und heute wird das zweite Kapitel im Zentrum stehen. Für die, die noch nicht die letzten Predigten am Start waren, ich glaube, es ist überhaupt kein Problem. Ihr werdet ganz schnell reinfinden, ihr werdet ein Gespür dafür bekommen, mit was wir uns beschäftigen. Aber ich bin fest davon überzeugt, dass dieses zweite Kapitel nochmal eine ganz andere Kraft hat, wenn man das erste Kapitel kennt. Und das ist toll, dass ich hier viele Gesichter sehe, von denen ich weiß, sie kennen jetzt das erste Kapitel, weil sie schon zwei Predigten über das erste Kapitel gehört haben. Und die, die das noch nicht gehört haben, die werde ich auch gleich nochmal mit reinnehmen in das, was da passiert. Aber die Idee ist, dass dieser Text, dass wir uns nicht einfach so mit dem beschäftigen, weil er halt in der Bibel steht und wir uns deswegen damit beschäftigen, sondern weil ich glaube, dass wir durch diesen Text etwas sehen können von dem, wie Gott ist. Dass der Text uns hilft, zu spüren, mit wem wir es eigentlich zu tun haben, wenn wir Gott sagen. Und ich hoffe, dass durch diesen Text in uns Glauben wächst, Vertrauen und Hoffnung. Das ist mein großes Bedürfnis, euch das heute weiterzugeben, was ich in diesem Text entdeckt habe, an neuen Perspektiven auf Gott. Und ich glaube, dass das auch was mit unserer Identität dann macht, wenn wir wissen, mit wem wir es zu tun haben. Deshalb möchte ich euch einfach mit reinnehmen in dieses zweite Kapitel. Und ich hoffe, dass ihr Lust habt, euch diese Gedanken mitzumachen und euch das auch auszumalen, was da passiert. Und ich hoffe, dass ihr merkt, wie diese Bilder in uns was verändern und unsere Beziehung zu Gott stärken. Das Buch Jona ist sehr alt. 2700, 2800 Jahre alt, diese Texte. Und man könnte eigentlich denken, was soll das noch mit uns zu tun haben? Aber es hat sehr viel mit uns zu tun. Und wir haben das im ersten Kapitel schon gemerkt. Da ist also dieser Prophet Jona, aber der ist überhaupt nicht wie ein normaler Prophet, denn er flieht. Er will nichts mit Gott zu tun haben. Im ersten Vers verkündet Gott den Auftrag, dass er nach Ninive gehen soll und dort gegen diese Stadt verkündigen soll. Und wir haben schon entdeckt, das ist eigentlich der Keim der Hoffnung für diese Stadt. Man könnte denken, das ist die Strafe Gottes, aber ich glaube, in diesem gegen sie verkünden steckt auch die Chance, dass sie umkehren. Und das heißt, diese grausame Stadt in Assyrien, viele, viele hunderte von Kilometern weit weg, ist auf dem Radar Gottes. Gott hat ein Herz für diese Stadt, obwohl da so viel Gewalttat passiert. Und Jona hat da keine Lust drauf. Und es heißt, er flieht. Aber er flieht nicht aus Angst, so wie wir es oft in den Kinderbibeln lesen, sondern es heißt einfach nur, er flieht weg vom Angesicht des Herrn. Und es kommt zweimal, weg vom Angesicht des Herrn. Er hat keine Lust auf diesen Gott, auf dieses Angesicht des Herrn. Und dann in Kapitel 4 haben wir gelernt, warum er flieht, denn da sagt er es ganz ausdrücklich. Er sagt, ach Herr, Vers 2, war das nicht meine Rede, als ich noch in meinem Land war? Und dann kommt die Begründung, deshalb floh ich schnell nach Tarsis, denn ich wusste, dass du ein gnädiger und barmherziger Gott bist, langsam zum Zorn und groß an Güte und einer, der sich das Unheil gereuen lässt. Deshalb flieht Jona, weil Gott so gnädig ist und er hat darauf keine Lust. Das ist ihm zu gnädig. Für seine Familie okay, für seine Nachbarn vielleicht noch okay, für seine Mitjuden okay, aber nicht für Ninive. Gott wirklich nicht. Die sind zu weit gegangen. Ich will da nicht hingehen, denen verkünden, dass Unheil kommt, nachher kehren die um und dann geht das Leben weiter, wie wenn nichts gewesen wäre. Nee, deshalb bin ich geflohen. Und dann haben wir uns beschäftigt damit, wie auf dieser Flucht in Kapitel 1 Jona den Seeleuten begegnet. Auf diesem Schiff. Er flieht dann, er chartert wahrscheinlich ein ganzes Schiff. Es ist ein reicher Mann. Israel ging es zur damaligen Zeit sehr gut. Jerobeam II. War der König, es war eine Zeit wirtschaftlicher Blüte, auch militärischer Sicherheit. Israel war auch in einem sehr stolzen Modus. Kann man sich gut vorstellen, dass jetzt so ein Prophet, der ja auch stellvertretend für Israel steht, nicht unbedingt Lust hat, das Heil jetzt rauszubringen zu diesen ganzen Heiden. Und dann flieht er auf diesem Schiff und dann haben wir gemerkt, wie im ersten Kapitel, die Seeleute eigentlich im Zentrum stehen. Und die Seeleute werden beschrieben als die, die alles versuchen, um irgendwie das Leben zu retten. Nicht nur von sich selbst, sondern auch das Leben von Jona. Und wir merken, wie der erste Satz über die Seeleute ist, dass jeder von ihnen zu seinem Gott betete. Also die sind völlig polytheistisch, haben keine Ahnung. Und der letzte Vers ist, wie sie zum Gott Israels beten und ihn fürchten mit großer Furcht und sie brachten dem Herrn Schlachtopfer dar und gelobten ihm Gelübde. Und wir haben gemerkt, durch den Ungehorsam Jona bekehren sich die Seeleute. Und Bekehrung ist natürlich ein großer Begriff. Es war wahrscheinlich nicht irgendwie die Veränderung, die ihnen gleich von einmal aufs nächste alles erschlossen hat. Aber so ist ja Bekehrung nie, sondern es ist ein Schritt, wo wir merken, wow, ich habe was verstanden. Zum Beispiel, dass es einen Gott gibt. Und es war spannend zu merken, dass Gott zu seinem Ziel kommt. Dass der Prophet Jona Gott nicht im Weg steht. Und es war fast so ein bisschen humorvoll, wie wir merkten, dass Jona gerade dadurch seinen Auftrag erfüllt, die Heiden zu erreichen, indem er flieht. Ja? Und man dachte so, irgendwie dieser Gott hat Humor. Und jetzt ist aber der spannende Punkt, wie geht die Geschichte weiter? Und ich will da an dieser Stelle jetzt einsetzen, denn es ist ganz interessant, wie wir in Kapitel 1 so einiges lesen,
was für ein Weltbild und Verständnis die Seeleute und auch Jona hatten. Ich will euch damit reinnehmen, da heißt es nochmal im Kapitel 1, damit wir uns das klar machen, sagen die Seeleute, also das Schiff ist am Untergehen, es ist ein Megasturm, ich habe euch erzählt von meiner Leidenschaft, YouTube-Sturmvideos zu gucken, vielleicht können das manche teilen. Stellt euch so einen Sturm vor, es geht unglaublich ab, das Schiff ist kurz davor zu zerbrechen, Lebensgefahr, und jetzt kommt die Frage der Seeleute. Kommt und lasst uns Lose werfen, damit wir erkennen, um wessen Willen dieses Unglück uns trifft. Was ist die Frage der Seeleute? Wer ist schuld? Und für sie ist klar, wenn es einen Sturm gibt, gibt es einen Schuldigen. Es gibt eine Erklärung für Sturm. Und die Erklärung für Sturm ist Sünde. Es gibt jemanden, der irgendwie gesündigt hat. Es gibt einen Schuldigen. Und sie suchen, und damals hat man das mit Losen gemacht, weil man gesagt hat, die Lose werden von den Göttern gesteuert. Und je nachdem, auf wen das Los fällt, das ist der, der das Ganze hier verursacht hat. Man hat immer in einem sogenannten Tat-Folge-Zusammenhang gedacht. Für jede Folge gibt es eine Tat. Es ist immer eine Erklärung zu suchen. Und dann heißt es, das Los fiel auf Jona. Und könnt ihr euch vorstellen, wie sie denken, boah, krass, ja, unser System funktioniert. Wir haben Schuldigen, ja? Läuft alles nach Plan, oder? Sie suchen den Schuldigen und es fällt auf Jona und wir als Leser denken, ja, okay, stimmt eigentlich. Jona ist ja da drauf, aus Flucht. Und da sagen sie zu ihm, teile uns mit, durch wessen Schuld dieses Unglück uns trifft. Und dann fragen sie ihn aus und dann sagen die Männer, okay, jetzt wissen wir, warum das hier alles passiert. Sie fürchteten sich, weil sie erfahren hatten, dass er vor dem Angesicht des Herrn auf der Flucht war. Und dann sagen sie, was sollen wir mit dir tun, damit das Meer uns in Ruhe lässt? Was haben die für ein Weltbild? Was ist für die völlig klar? Wie verändert man einen Sturm? Indem man Opfer bringt, beziehungsweise indem man die Ursache des Sturmes bekämpft. Und wenn Jona die Ursache ist, Jona ist der Grund, warum es einen Sturm gibt, Jona ist der Grund, warum die gleich sterben, dann muss man irgendwie Jona isolieren vom Schiff. Und da gab es eben zwei Strategien. Es gab entweder die sogenannte Isolationsstrategie, dass man den Verursacher des Übels isoliert hat, aus der Gemeinschaft heraus, um die Gemeinschaft zu schützen. Gab es sowas auch zu Jesu Zeiten im Neuen Testament? Wer wurde rausgeschickt aus der Stadt? Die Aussätzigen. Und wir würden sagen, aus gesundheitlichen, medizinischen Gründen, nee. Die wurden rausgeschickt, weil sie unrein waren und weil man davon überzeugt war, wenn die Unreinen mit den Reinen zusammenkommen, stecken sie die Reinen an mit ihrer Sünde, mit ihrer Schuld. Was fragen die Jünger Jesus, als sie einen Blinden treffen? Wer hat gesündigt? Und was fragen sie weiter? Sind es die Eltern oder er? Ist für die völlig klar, dass es einen Grund gibt, warum der blind ist. Für die ist nur die Frage, wer? Ja? Das heißt, wir sehen was von dem Weltbild der Menschen. Für jede Schuld, für jedes Problem, für jede Krankheit, für jeden Sturm gibt es einen Schuldigen. Und wenn wir den Schuldigen finden und raus isolieren aus diesem System, dann kann der Segen wieder fließen. Und genau das machen die auch. Die sagen, es gibt einen Schuldigen, das ist Jona, und den versuchen sie erstmal zu isolieren, denn das ist die Variante, wie es ohne Tod funktioniert. Wie machen sie das? Wir haben es gelernt, wer weiß, erinnert sich noch jemand, wie machen sie das? Zuerst, was versuchen sie? Ganz genau. Da heißt es, und die Männer ruderten mit aller Kraft, um das Schiff ans trockene Land zurückzubringen. Sie versuchen, Jona abzusetzen am trockenen Land. Sie versuchen, Jona zu isolieren. Aber es funktioniert nicht, denn es heißt, sie konnten es nicht, weil das Meer immer stürmischer gegen sie anging. Das heißt, die Matrosen, diese heidnischen Seeleute, sind mehr interessiert am Leben von Jona als er selbst. Denn jetzt kommt einfach Jona und sagt, wie man das Problem am besten löst. Er sagt, sie konnten es nicht, weil das immer stürmischer gegen sie ankam. Und was sagt Jona noch davor, ist ja noch interessant, da sagte er zu ihnen, nehmt mich und werft mich ins Meer. Und wir hören da auf zu lesen, werft mich ins Meer, aber er sagt noch einen Satz mehr. Dann wird das Meer euch in Ruhe lassen. Also, wer ist alles in diesem Tun-Ergehens-Zusammenhang-Weltbild, in diesem Tat-Folge-Weltbild? Alle. Jona, die Seeleute, alle denken nach diesem System. Wie funktioniert die Welt? Es gibt Probleme, dann suche ich eine Erklärung und die Erklärung ist immer Sünde, Schuld. Wenn ich diese Schuld oder Sünde lösen kann, dann funktioniert es wieder. Und so denkt Jona, so denken die Seeleute und Jona ist halt ein bisschen krasser. Er sagt, bringt mich gleich um. Die Seeleute sagen, hey komm, wir probieren es erstmal anders. Das heißt, es ist irgendwie nicht so der Paradeprophet. Aber nichtsdestotrotz, wir sind in diesem gleichen System denken. Und jetzt wird Jona tatsächlich über Bord geworfen und die Seeleute haben total Angst und sie sagen, bring nicht unschuldiges Blut über uns. Sie beten zu Gott und sie nahmen Jona und warfen ihn ins Meer und dann heißt es, da ließ das Meer ab von seinem Wüten. Und was könnte man jetzt denken? Funktioniert, oder? Perfektes System. Und ganz ehrlich, wenn diese Geschichte jetzt hier vorbei wäre, dann wäre es eine hervorragende Moralgeschichte darüber, wie unser Leben am besten funktioniert. Was wäre dann die Aussage? Die Aussage könnte dann ungefähr so sein wie, wenn du ungehorsam bist, dann sei dir bewusst, Gott lässt es nicht einfach so durchgehen und dann braucht es ein Opfer und wenn dieses Opfer da ist, dann geht die Geschichte weiter. Wenn nicht, dann werden alle sterben. Ziemlich hart, aber irgendwie wahrscheinlich für viele auch schlüssig. Das heißt, ich will uns das einfach kurz klar machen, dass diese Geschichte perfekt hier enden könnte. Das würde total passen zu der Vorstellung der Leute damals, auch zu der Vorstellung zur Zeit Jesu. Erinnert ihr euch, als die Jünger ihn fragen, da gab es so einen Turm zusammen, da ist so ein Turm zusammengebrochen, der Turm von Schiloah. Und da sind mehrere Dutzend Leute gestorben. Erinnert ihr euch? Da gibt es eine Geschichte. Ja, großes Unglück. Was fragen die ihn zuerst, als dieser Turm da zusammenbricht und die Leute sterben? Wer ist schuld? Wer hat gesündigt? Und ich hoffe, ihr wisst auch, was Jesus beides mal antwortet. Aber darauf kommen wir erst später. Er sagt, völlig falsche Denke. Aber man könnte sagen, wenn die Geschichte hier endet, dann ist es eine Geschichte darüber, wie dieser Tun-Ergehens-Zusammenhang immer funktioniert. Und es für alles eine Erklärung gibt. Und wenn wir die Erklärung finden, dann können wir das Leben steuern. Dann können wir Gott steuern. Und die Idee dahinter ist, dass selbst Gott sich diesem Tat-Folge-Zusammenhang beugen muss. Das heißt, es gibt was, was über Gott steht. Ein Prinzip, eine Ordnung. Und selbst Gott kann das nicht einfach verändern. Der kann das nicht einfach außer Kraft setzen. Gott ist selbst daran gebunden. Und im Prinzip ist das das Ende von einem Prozess, wo man schon wusste, worauf es drauf rausläuft. Und der ungehorsame Prophet ist jetzt tot und alles ist so, wie es sein sollte. Aber jetzt geht die Geschichte auf der nächsten Seite weiter. Und da fängt dieses Buch an, revolutionär zu werden. Weil das, was jetzt passiert, darf nicht passieren. Und ich hoffe, dass euch das klar ist. Deswegen habe ich so viel Zeit verwendet, euch die Erwartungen zu präsentieren. Das, was jetzt kommt, darf nicht passieren. Nach der Logik der damaligen Zeit, nach der Logik der Jünger von Jesus. Was darf auf keinen Fall mit Jona passieren? Dass er lebt, oder? Jona darf auf keinen Fall leben. Warum nicht? Naja, weil sonst funktioniert das ganze System nicht. Es braucht ja einen Toten. Es braucht ein Opfer. Kann auch nicht sein, dass Gott das Meer wieder still macht, die Seeleute rettet und Jona lebt. Geht nicht. Entweder das eine oder das andere. Und jetzt merkt ihr, nicht nur der Hörer ist überrascht, wenn wir gleich Kapitel 2 lesen, sondern wer am allermeisten überrascht ist, am aller unverständigsten, was gerade passiert, wer könnte das sein? Jona! Jona checkt überhaupt nicht, was gerade los ist. Für ihn ist völlig klar, er wird jetzt sterben, macht ja auch Sinn. Er hat dem Gott, dem Schöpfer des Himmels und der Erde, so wie er ihn nennt, er war dem gegenüber ungehorsam und er hat erkannt, deswegen kam der Sturm und er lässt sich ins Wasser schmeißen. Übrigens feige, dass er nicht selber springt. Er sagt, machen das bitte die anderen, aber es ist nur eine Side Note. Aber für ihn ist klar, das ist jetzt sein Ende. Sein Ende. Und dann geht es aber weiter in Kapitel 2. Und ich lese jetzt einfach einmal Kapitel 2, es sind nur 10 Verse, es geht schnell. Und wir gucken, mit was für einem Gott wir es zu tun haben. Und der Herr bestellte einen großen Fisch, um Jona zu verschlingen. Und Jona war 3 Tage und 3 Nächte im Bauch des Fisches. Und Jona betete zum Herrn, seinem Gott, aus dem Bauch des Fisches heraus. Und er sprach, ich rief aus meiner Bedrängnis zum Herrn. Und er antwortete mir. Aus dem Schoß des Scheol, aus dem Schoß der Totenwelt, schrie ich um Hilfe. Und du hörtest meine Stimme. Und du hattest mich in die Tiefe geworfen, in das Herz der Meere, und Strömung umgab mich. All deine Wogen und deine Wellen gingen über mich dahin. Da sprach ich, ich bin verstoßen, weg von deinen Augen. Ich werde den heiligen Tempel nicht mehr sehen. Wasser umfing mich bis an die Seele, die Tiefe umschloss mich, Seetang schlang sich um meinen Kopf. Zu den Gründen der Berge sank ich hinab. Der Erde Riegel waren hinter mir auf ewig geschlossen. Da führtest du mein Leben aus der Grube herauf, Herr, mein Gott. Als meine Seele in mir verschmachtete, dachte ich an den Herrn. Und mein Gebet kam zu dir in deinen heiligen Tempel. Die, die die nichtigen Götzen verehren, brechen dir die Treue. Ich aber, ich will dir Opfer bringen mit der Stimme meines Lobs. Was ich gelobt habe, werde ich erfüllen. Bei dem Herrn ist Rettung. Und der Herr befahl dem Fisch und er spuckte ihn auf das trockene Land aus. Ah, was für ein Text, was für 10 Verse. Am liebsten würde ich jetzt 5 Predigten nur zu diesen 10 Versen machen, aber das mache ich nicht. Ich versuche das einigermaßen auf den Punkt zu bringen, was für eine Sprengkraft in diesen Worten ist. Und ich hoffe, dass dir klar wird, was für ein auf den Kopfsteller Gott ist. Da heißt es erstmal, und der erste Vers, und der Herr bestellte einen großen Fisch. Wie hört sich das für euch an? Viele Übersetzungen übersetzen das anders, aber ich habe bewusst im Hebräischen nachgeguckt. Da ist tatsächlich das Wort für Lieferando. Ja? Der Herr bestellte einen großen Fisch. Was sagt euch das über Gott? Wie ist Gott? Total in Kontrolle, oder? Total souverän. Ist Gott völlig durcheinander, weil sein Prophet ungehorsam ist? Oh nein, was sollen wir jetzt machen? Ich kriege die Nineviten nicht zur Umkehr und alles, mein ganzer Plan funktioniert nicht. Nö, er bestellte einen großen Fisch. Und der Fisch verschlang Jona und Jona war 3 Tage und 3 Nächte im Bauch des Fisches. Wie haben wir das oft in der Kinderkirche gelernt? Wofür steht der Fisch? Ganz oft als die Strafe Gottes. Der Ungehorsame wird vom Fisch verschluckt. Wie erlebt Jona den Fisch? Als Rettung. Als überleben dürfen. Als das, was ihm neues Leben schenkt. Für Jona ist der Fisch der Ort des Feierns. Feiert Jona und betet Jona, als er aus dem Fisch draußen ist oder davor? Im Fisch. Was checkt er also im Fisch, warum der Fisch da ist? Für ihn zur Rettung. Jona checkt, warum Gott den Fisch geschickt hat. Denn er weiß, eigentlich sollte ich tot sein. Stellt euch also vor, und Jona beschreibt es ja sowas von poetisch. Und entweder wir werden poetisch, wenn wir irgendwie besonders kitschig sein wollen, weil wir irgendeinen Liebesantrag machen wollen und es funktioniert nicht richtig. Oder wir werden poetisch, weil wir so eine tiefe Erfahrung machen, dass es normale Worte nicht ausdrücken können. Und dann greifen wir zu dieser poetischen Sprache. Seetang schlang sich um meinen Kopf, ich sank hinunter zu den Riegeln der Erde, schlossen sich für immer. Ja? Da ist jemand existenziell berührt. Und dieser Jona fängt also an zu beten und er beschreibt seine Erfahrung. Was beschreibt er denn? Was ist die Bewegung des Textes? Wo geht die Bewegung hin? Die ganze Bewegung. Ich rief aus meiner Bedrängnis, du hast mich in die Tiefe geworfen, in das Herz der Meere. Verstoßen bin ich, Wasser umfing mich, zu den Gründen der Berge sank ich hinab. Die Riegel der Erde schlossen sich hinter mir. Wo geht der hin? Runter, alles runter. Und kann ihn irgendjemand halten? Nichts, oder? Er sinkt ins Bodenlose. Hast du das schon mal erlebt? So ein Moment, wo sich der Boden unter deinen Füßen auftut und du merkst, ich kann mich nicht halten, ich sinke runter. Ich komme nicht raus. Entweder durch äußere Umstände, weil dir gerade jemand was offenbart hat, was dir einfach das Herz bricht, oder weil du gefangen bist in was Innerem und du merkst, ich kriege die Kurve nicht, ich komme nicht raus. Und du singst und singst und singst. Und es ist nicht nur so, dass er singt, sondern er merkt, mit diesem Sinken in die Tiefe des Meeres ist für ihn etwas passiert. Und da heißt es dann, und das ist der entscheidende Satz, der Erderiegel, also da geht es jetzt nicht um Twix oder sowas, sondern der Erderiegel waren hinter mir auf ewig verschlossen. Was ist für Jona klar? Das ist das Ende. Können wir es einmal sagen? Das ist das Ende. Okay, das ist Jonas Denke. Jetzt ist alles vorbei. Mein Leben ist vorbei. Tot. Es geht nicht weiter. Ich werde keine Zukunft haben. Mein Leben ist vorbei. Wer von euch hatte so einen Moment schon mal? Und das Verrückte ist doch, solche Momente haben wir manchmal aus sehr guten Gründen und manchmal aus völlig behämmerten Gründen. Wenn du 17 bist und deine erste langjährige Freundin trennt sich von dir und jeder um dich rum sagt, hey, geht schon weiter, und du sagst, nee, es geht nicht weiter. Das war's für mich. Mein Leben ist vorbei. Ich werde nicht mehr glücklich werden. Ja? Und jeder denkt so, naja, geht so. Das heißt, es ist völlig subjektiv, wann wir das empfinden. Und es gibt manchmal Gründe, wo wir alle verstehen, dass jemand sagt, das war's. Wenn die Diagnose Krebs kommt und es klar ist, es gibt nach menschlichem Ermessen keine Möglichkeiten, da rauszukommen. Und wir merken, das ist das Ende. Jetzt ist es vorbei. Und du singst und singst und es schließt sich hinter dir das Tor. Oder du bist in einem Konflikt, in einer Beziehung und du merkst, egal wie lange du dran arbeitest, das wird nicht wieder gut. Und jetzt singt er darunter. Und während er singt, und das müsst ihr euch einfach vorstellen, während er darunter singt, kommt plötzlich dieser Fisch. Hat er damit gerechnet? Nein, das ist das Wichtige. Er hat überhaupt nicht gerechnet mit wem? Mit Gott. Versteht ihr? Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass uns das durchaus auch so gehen kann, selbst wenn wir Christen sind. Dass wenn wir sinken und sinken und sinken, und gefangen sind in unseren Problemen und unseren Jobs und Finanzen und was auch immer, dass wir jemanden vergessen. Jona rechnet überhaupt nicht mit wem? Mit Gott. Obwohl er in seinem Kopf was weiß nach Kapitel 4? Was weiß er, wie Gott ist? Gnädig und barmherzig, langsam zum Zorn, und er lässt sich sein Unheil gereuen. So ist Gott. Und wo weiß er's? Hier. Wo weiß er's nicht? Hier. Das heißt, er singt und er weiß, das ist sein Ende. Und all sein Glauben, all das, was er gehört hat aus dem Alten Testament, all die Synagogengottesdienste oder was auch immer er besucht hat, all die Tempelfeiern, haben nichts in seinem Herz verändert. Er rechnet nicht damit, dass Gott ein Gott ist, der nicht am Ende ist, wenn wir am Ende sind. Er rechnet nicht damit, dass Gott mit ihm Gnade haben könnte. Warum? Weil er sagt, ist doch gerecht, dass ich sterbe. Ich war ja ungehorsam. Für ihn ist es nur gerecht, dass er stirbt. Und dann kommt dieser Fisch. Und ich will euch einfach mal da rein katapultieren. Der denkt, er stirbt, und jetzt kommt dieser Fisch und wahrscheinlich denkt er erstmal, was ist denn jetzt los? Und das ist eine spannende Sache mit dem Fisch. Manche würden sagen, ja gut, das ist dann auch der Moment, wo für mich die Geschichte kippt und ich einfach das Gefühl habe, ja, die Bibel ist manchmal, die erzählt Sachen, wo man einfach klar weiß, sowas gibt es nicht, dass man vom Fisch geschluckt wird und dann, wie soll man sich das bitte vorstellen? Und ich glaube auch, dass die Geschichte nicht im Zentrum darum geht, gab es diesen Fisch oder gab es ihn nicht. Aber ich glaube, es ist total wichtig, dass wir offen sind, dass solche Sachen passieren können, weil das bedeutet, dass Gott größer ist als unsere menschlichen Möglichkeiten. Und ich erzähle also meinem Vater so, was ich heute predigen will, und dann sagt er, ach interessant, ich lese gerade ein Buch von Julian Barnes und der erzählt eine Geschichte von einem Matrosen 1891 und liest mir das vor und dachte ich, Wahnsinn, lese ich euch auch vor. Am 25. August 1891 wurde James Bartley, ein 35-jähriger Matrose, auf der Star of the East, das ist der Name des Schiffes, vor den Falklandinseln von einem Pottwal verschluckt. Und jetzt berichtet dieser James Bartley über seine Erfahrung. Ich kann mich sehr gut an alles erinnern. Von dem Augenblick an, wo ich von dem Schiff fiel und spürte, wie meine Füße auf eine weiche Masse trafen. Die Zunge. Ich schaute hoch und sah einen breit trippigen Baldachin von hellem Rosa und Weiß auf mich herabsinken. Und im nächsten Moment fühlte ich mich hinabgezogen, mit den Füßen voran, und mir wurde klar, dass ich von einem Walfisch verschluckt wurde. Er zog mich tiefer und tiefer nach unten. Eine Mauer aus Fleisch umgab mich und schloss mich von allen Seiten ein. Doch der Druck war nicht schmerzhaft und das Fleisch gab bei meinen geringsten Bewegungen mit Leichtigkeit nach wie weicher Kautschuk. Plötzlich fand ich mich in einem Sack, viel größer als mein Körper, doch vollkommen dunkel. Ich tastete um mich herum. Meine Hände berührten mehrere Fische, von denen manche anscheinend noch am Leben waren, denn sie wanden sich in meinen Fingern, ich hoffe, es wird ein bisschen bildlich jetzt für euch, und entschlüpften zu meinen Füßen hin. Bald verspürte ich einen großen Schmerz im Kopf und das Atmen wurde mir immer schwerer. Gleichzeitig spürte ich eine furchtbare Hitze. Sie schien mich zu verzehren, wurde heißer und heißer. Meine Augen wurden zu feurigen Kohlen in meinem Kopf und ich glaubte jeden Augenblick, dass ich verdammt sei, im Bauche eines Walfisches zu verenden. Dies marterte mich, da ich es nicht zu ertragen war, während zugleich die furchtbare Stille des entsetzlichen Gefängnisses mich niederdrückte. Ich versuchte mich zu erheben, Arme und Beine zu bewegen, zu schreien. Jedes Handeln war nun unmöglich, doch schien mein Verstand unnormal klar. Und bei voller Einsicht in mein furchtbares Schicksal verlor ich schließlich jedes Bewusstsein. Und dann heißt es, der Wal wurde später getötet und von der Star of the East längsseits genommen, deren Besatzung, nicht ahnend, wie nah ihr verlorener Kamerad sich befand, den restlichen Tag und einen Teil der Nacht mitten mit dem Abspecken ihres Fangs zubrachte. Am nächsten Morgen machten sie Hebetalien am Magen fest und zogen ihn an Deck. Aus seinem Inneren schien eine schwache, krampfartige Bewegung zu kommen. Dann war er mehrere Tage bewusstlos und hat das Ding überlebt. Wahnsinn, oder? Und natürlich, das ist jetzt nicht die Geschichte von Jona, weil die Geschichte von Jona ist, dass der Wal größer war. Ja, das ist ja der große Unterschied. Wir merken hier, der hat sein Bewusstsein verloren, Jona nicht. Aber ich finde es eine krasse Geschichte. Und übrigens, da gab es wissenschaftliche Journalisten, die das versucht haben nachzuforschen, ob das passieren konnte, also die Zeugenaussagen von diesem Matrosen könnt ihr euch gerne mal auch damit beschäftigen, ich sage euch, wo es steht. Aber es geht einfach darum, dass anscheinend es Situationen gibt, wo Dinge in unserem Leben passieren, mit denen wir nicht rechnen, ja? Für die wir auch keine vorherigen Erfahrungswerte haben, die aber trotzdem Rettung bedeuten. Und das ist das, was Jona erlebt. Bei ihm ist Ende. Bei ihm ist alles vorbei. Und dann kommt Gott inmitten von diesem Ende und führt sein Leben aus der Grube herauf. Gott schenkt Jona neues Leben. Gott schenkt dem ungehorsamen Propheten neues Leben. Und Jona checkt, was gerade passiert. Er erlebt, dass Gott sich nicht an das System hält. Gnade ist ungerecht. Denn gerecht in seinem System wäre, dass er stirbt. Aber er stirbt nicht. Sondern Gott holt ihn raus aus dem Tod und er rettet ihn. Und ich glaube, dass in dem Moment, Jona fängt ja sowas an zu beten und ich will euch fragen, wie war das in Kapitel 1? War Jona einer, der irgendwie total viel mit Gott in Beziehung war und betete und ihm Opfer bringen will und Gelübde? Nö, gar nicht, oder? Jona flieht vom Angesicht des Herrn weg, will mit dem nichts zu tun haben und plötzlich wird Jona zu einem Nachfolger. Was hat er erlebt? Was hat Jona erlebt, das ihn zu einem Beter macht, zu einem Lobpreiser? Er hat Gott erlebt, aber was hat er erlebt? Gnade. Er hat erlebt, dass Gott nicht in dem System ist, wo er dachte, dass Gott drin ist. Er dachte, Gott funktioniert nach bestimmten Regeln. Wann Gott segnen kann und wann nicht, wann das Leben zu Ende ist und wann nicht, was es braucht, damit Gott geben kann. Und plötzlich durchbricht Gott all das und segnet ihn einfach so. Und diese Erfahrung führt dazu, dass er anfängt zu beten wie nie zuvor. Und er sagt, ich will dir opfern, wie die Seeleute auch. Ich will dir Lobgesänge bringen, Gelübde und so weiter. Jona erlebt einen Gott, bei dem das Ende nicht das Ende ist. Wenn du am Ende bist, ist Gott noch lange nicht am Ende. Und ich glaube, dass das wirklich alle Bereiche betrifft. Dass das die tiefste christliche Botschaft ist, die wir haben. Dass der Tod nicht das Ende ist. Und der Tod schleicht sich schon hier in unser Leben rein. Aber die wahre Frage, ob Gott sich erweist als der, der uns rausholt, aus der Grube ist, wenn wir wirklich sterben, richtig? Wenn wir wirklich tot sind. Und darauf bezieht sich Jesus, und damit will ich die Predigt so langsam zu ihrem Ende kommen lassen. Als die Pharisäer zu ihm kommen in Matthäus 12, Vers 38, und zu ihm sagen, Lehrer, wir möchten ein Zeichen von dir sehen. Und Jesus sagt zu ihnen, ein böses und ehebrecherisches Geschlecht will ein Zeichen sehen. Und dann sagt er, kein Zeichen wird ihm gegeben werden, als nur das Zeichen Jonas, des Propheten. Denn so wie Jona 3 Tage und 3 Nächte in dem Bauch des großen Fisches war, so wird der Sohn des Menschen 3 Tage und 3 Nächte im Herzen der Erde sein. Jesus sagt, ihr kriegt ein Zeichen. Ihr kriegt das Zeichen, dass Gott größer ist als der Tod. Und dann sagt er am Ende dieser Verse, hier ist mehr als Jona. Jona ist prophetisch darin, dass Jona eine Erfahrung macht, wie Gott den Tod für uns überwindet. In allem. Aber die wahre, letzte Offenbarung dieser Eigenschaft Gottes, dass bei ihm das Ende nicht das Ende ist, das ist das, was Jesus uns zeigt. Dass er sagt, das ist das Zeichen. Wenn er 3 Tage im Herzen der Erde ist und 3 Nächte und dann aufersteht, so wie Jona. Das Ende ist nicht das Ende. Und ich will dich fragen, an welchen Punkten du gerade am Ende bist. Wo bist du gerade hoffnungslos? Wo bist du gerade verzagt? Wo bist du gerade in Bedrängnis? Wo hast du das Gefühl, das war's, ist vorbei? Vielleicht sind manche Träume von dir zerplatzt. Manche Vorstellungen, wie das Leben laufen sollte. Beziehungen, die nicht geklappt haben. Scheidungen, die ins Leben kamen. Finanzielle Probleme, die dich einfach nicht mehr so leben lassen, wie du es wolltest. Und du hast das Gefühl, das ist das Ende des Lebens, so wie ich es wollte. Dann will ich dir heute sagen, du hast mit einem Gott zu tun, der nicht am Ende ist, wenn du am Ende bist. Und du wirst erleben, wie bei ihm Rettung ist. Und manches wirst du heute in diesem Leben erleben. Und manches erst, wenn wir tot sind. Aber ich verspreche dir, du wirst es erleben. Du wirst erleben, dass Gott ein Gott ist, der so gnädig ist, dass er dein Leben nicht in der Grube lässt. Und er wird die Dinge, wo du das Gefühl hast, hier hätte ich mir gewünscht, dass es weitergeht, er wird sie weiterführen. Er wird dir Zukunft schenken. Und ich hoffe einfach, dass dieser Text für dich ein Ort sein kann, wo du immer wieder zurückgehen kannst, um dich zu erinnern, wie Gott ist. Und das nächste Mal, wenn du am Ende bist, und manchmal ist es so was ganz Kleines, oder? Dass du irgendwie in einem Streit bist und du hast einfach das Gefühl, ich schaff's nicht, so zu kommunizieren, dass die andere Person mich versteht. Und du hast das Gefühl, diese Beziehung ist einfach am Ende. Und ich wünsche dir einfach das nächste Mal, wenn du in dieser Situation bist, dass du sagst, ich bin am Ende, dass dir klar ist und dass sofort als nächster Gedanke kommt, ich habe einen Gott, bei dem das Ende nicht das Ende ist. Und es darf dann trotzdem sein, dass du dich am Ende fühlst. Du musst es nicht wegdrücken, du musst nicht so tun, als sei alles gut. Aber du darfst wissen, dass Gott jederzeit einen Fisch bestellen kann. Und ich wünsche dir, dass dein Bild sich von diesem Fisch verändert, dass dieser Wal für die Liebe Gottes steht und nicht für die Strafe Gottes. Gott rettet ungehorsame Propheten, weil er sie liebt und zur Not auch mal mit einem Fisch. Und ganz ehrlich, so eine Rettung fühlt sich dann manchmal vielleicht auch ein bisschen schlapprig an am Anfang. Und dann hat man noch so ein paar Fische in der Hand und vielleicht noch ein bisschen Seetang und man denkt, ach Gott, ey, hättest du es nicht auch schöner machen können? Und vielleicht bist du gerade mittendrin in so einer Rettungsaktion. Und du spürst irgendwie, du dachtest, der Horizont wird immer enger und du merkst, nee, irgendwie tut sich wieder was auf. Aber das, wie Gott es macht, ist nicht so, wie du es dir vorgestellt hattest. Du hattest nicht mit so einem Pottwal gerechnet. Aber das ist der Weg. Und ich wünsche uns, dass wir eine Gemeinde sind, die sich nie darauf festlegt, dass was am Ende ist. Es gibt Abschnitte, die kommen zu einem Ende, aber die Geschichte, die Gott mit uns geht, die ist noch lange nicht am Ende. Die fängt gerade erst an. Er ist der Gott der Hoffnung und Jesus ist der, der sagt, hier ist mehr als Jona. Amen. Amen. Amen.